Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Hallo zusammen. Montag, erster Tag der Woche. Es geht für uns heute nach Polen. Dort sind Hunderttausende auf der Straße gewesen am Wochenende.
Diese Demonstration könnte ab und zu ohne diese Brutalität, was die Sprache zum Beispiel betrifft, stattfinden können.
Das sagt Dagmar Jajeszniak-Kwast von der Universität Frankfurt-Oder über diese Proteste. Gleichzeitig hat der Europäische Gerichtshof ja heute auch entschieden, dass die Justizreform in Polen von 2019 gegen EU-Recht verstößt.
Insbesondere die inzwischen abgeschaffte Disziplinarkammer habe die richterliche Unabhängigkeit untergraben.
Wir fragen also nach, wie steht's um die Demokratie dort? Außerdem sprechen wir mit Lena Kampf von der Süddeutschen Zeitung über die Vorwürfe gegenüber Till Lindemann, dem Sänger von Rammstein. Es geht um mutmaßliche sexuelle Übergriffe und Konzertpraktiken dieser Band. Sie hat zusammen mit dem NDR dazu recherchiert.
Die Frauen, mit denen wir gesprochen haben und die zum Teil ja auch schwere Vorwürfe erheben, da ist es tatsächlich so, dass eine große Zurückhaltung besteht, Anzeige zu erstatten, aus unterschiedlichen Gründen. Oft haben diese Frauen erst sehr viel später verstanden, was da eigentlich passiert ist. Da herrscht eine große Scham auch.
Und wir klären auch, wann Ausmisten wirklich zu weniger Konsum führt und ob das vielleicht sogar besser fürs Klima ist. Das alles in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ihr habt das mitbekommen, die Debatte rund um den Sänger von Rammstein, Till Lindemann, die jetzt geführt wird, diese Debatte. Mehrere junge Frauen erheben Vorwürfe. Sie berichten von mutmaßlich sexuellen Handlungen, denen sie nicht zugestimmt hätten. Laut Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung gibt es wohl bei Rammstein-Konzerten eine Art System. Junge Frauen sollen da gezielt rekrutiert werden, um möglicherweise auch mit dem Rammstein-Sänger Sex zu haben. Die Band hat am Samstag ein Statement dazu veröffentlicht und da heißt es, wir verurteilen jede Form von Übergriffigkeit und wir nehmen dieses Thema sehr ernst. Sie hat daran mitrecherchiert, Lena Kampf von der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Wie seid ihr an die Aussagen der Frauen denn genau gekommen?
Also es war ja so, dass erste Vorwürfe über Social Media öffentlich gemacht wurden von einer irischen Frau, die bei einem Konzert in Litauen bestimmte Erfahrungen gemacht haben will. Und daraufhin haben sich sehr, sehr viele andere Frauen in sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. Und wir haben tatsächlich auch einen Aufruf gestartet, dass wir einfach wissen wollen, was hinter diesen Vorwürfen steckt und gerne mit Menschen sprechen wollen, die bei diesen Konzerten, bei den After- und Pre-Partys waren oder eben insbesondere in der Row Zero, um einfach ergebnisoffen zu erfahren, was wirklich dahinter steckt.
Dann lass uns das vielleicht nochmal erklären. Was ist genau die Row Zero bei Rammstein-Konzerten?
Also die Row Zero ist, wie der Name schon sagt, sind die nullte Reihe vor der ersten Reihe, also ganz, ganz vorne, fast neben der Bühne. Man ist dort quasi vor der Absperrung ganz schnell im Backstage-Bereich und sehr nah an der Band.
Und da ist wer genau gelandet in dieser Row Zero?
Also unsere Recherchen und die Gespräche, die wir geführt haben, jetzt sehr, sehr viele Gespräche in der letzten Woche, legen nahe, dass es so eine Art Recruiting gibt von sehr jungen Frauen, die und das wird uns aus verschiedenen Städten in Europa berichtet, zu verschiedenen Konzerten, vor und während Konzerten angesprochen wurden, entweder über Instagram oder Facebook, wenn klar war, dass sie zu den Konzerten kommen, oder vor Ort bei den Konzerten, um in die Row Zero zu kommen, um eben in den Backstage-Bereich zu kommen und eben Party zu machen mit der Band, mit Till Lindemann. Und das scheint relativ professionell organisiert zu sein. Und da hat sich eben so ein Muster rausgebildet, dass wir das eben immer wieder gehört haben, dass das so abläuft.
Party machen klingt ja noch relativ harmlos. Welche Vorwürfe werden denn da genau gemacht?
Tatsächlich ist es so, dass wir sehr unterschiedliche Berichte von diesen Partys bekommen haben. Tatsächlich gibt es auch Frauen, die sich gemeldet haben, die sagen, ey, das war alles super, ich hatte da echt Spaß, ich konnte meine Stars treffen. Übereinstimmend wird aber auch berichtet, dass da sehr viel Alkohol fließt. Und es wird auch berichtet, dass vielen vorher auch klar gemacht wurde, dass es darum geht, Sex mit Herrn Lindemann zu haben. Und da wurde auch die Bereitschaft abgeklopft, ob die eben besteht. Viele, die da hingekommen sind, wussten das nicht und haben dann aber im Sog der Party sozusagen gemerkt, worum es geht, dass es eben darum geht, dass hier sehr viele junge Frauen mit einem älteren Mann zusammen feiern und dass es auch darum geht, dass dann ein paar auch mit ihm aufs Hotelzimmer gehen. Also das ist sozusagen sind so Eindrücke, die wir geschildert bekommen haben. Und diese Schilderungen reichen eben auch dahin, dass zwei Frauen uns davon berichten, dass sie mutmaßlich sexuelle Handlungen erlebt haben, denen sie nicht zugestimmt haben.
Jetzt gab es am Wochenende ein offizielles Statement von Rammstein. Darin heißt es, wir verurteilen jede Form von Übergriffigkeit und man habe ein Recht darauf, Zitat, nicht vorverurteilt zu werden. Wie beurteilt ihr dieses Statement?
Also das Statement ist natürlich überfällig. Wir hatten uns ja auch sehr gerne mit der Band und Herrn Lindemann ausgetauscht im Vorfeld unserer Veröffentlichung. Wir haben natürlich einen langen Fragenkatalog an alle Beteiligten geschickt, auf den sie bisher nicht geantwortet haben. Ich finde das richtig, dass sie das deutlich machen, dass sie das jetzt ernst nehmen. Ich würde mir wünschen, dass sie auch diese Vorwürfe intern prüfen und unabhängig überprüfen lassen. Natürlich müssen Kontakte zwischen Fans und Stars ja irgendwie organisiert werden. Und ich denke, es braucht aber eben Aufmerksamkeit dafür, dass diese Kontakte nicht auf Augenhöhe stattfinden. Also, dass da immer ein Machtgefälle ist zwischen, jetzt in dem Fall tatsächlich auch nochmal verschärft, dieser sehr jungen Frau, die vielleicht langjähriger Fan ist von Rammstein und dem Weltstar. Und da sehe ich eben auch eine Verantwortung bei der Band, beim Management und bei den Veranstaltern.
Lena, warum kam es denn bisher zu noch keiner Anzeige gegen Rammstein?
Also nach meinem Kenntnisstand hat Shelby Lynn, die ursprünglich die Vorwürfe öffentlich gemacht hat, nach ihren Erfahrungen bei einem Konzert in Vilnius, versucht, Anzeige zu erstatten. Da ist es noch unklar, warum die nicht aufgenommen wurde. Nach meinem Kenntnisstand prüft die örtliche Polizei gerade diesen Vorgang. Die Frauen, mit denen wir gesprochen haben und die zum Teil ja auch schwere Vorwürfe erheben, da ist es tatsächlich so, dass eine große Zurückhaltung besteht, Anzeige zu erstatten, aus unterschiedlichen Gründen. Oft haben diese Frauen erst sehr viel später verstanden, was da eigentlich passiert ist. Da herrscht eine große Scham auch. Und natürlich muss man sich überlegen, als junge Frau, Anfang 20, die es jetzt plötzlich mit so einem Weltstar aufnimmt, da ist einfach ein großes Machtgefälle und auch natürlich ist das eine Ressourcenfrage. Und wie gesagt...
Du meinst, was das für Konsequenzen für einen persönlich haben kann? Weil der Name dann noch stärker in der Öffentlichkeit...
für einen persönlich haben kann und ob man sich das auch zutraut, es quasi auch juristisch mit so jemandem aufzunehmen. Und wenn man sich anschaut, was mit Shelby Lynn jetzt, die ja mit Namen und Gesicht mit diesen Vorwürfen an die Öffentlichkeit gegangen ist, passiert. Also die ist ja geradezu überrollt von einer Hasskampagne im Internet. Also das wird auch ein Beispiel bleiben dafür, dass man ganz schön dickes Fell hat, wenn man entweder die Vorwürfe öffentlich macht mit Namen und Gesicht oder eben auch zur Polizei geht, weil man natürlich mit einer großen Gegenwehr zu rechnen hat.
Das sagt Lena Kampf, Journalistin von der Süddeutschen Zeitung. Und die Stadt München, die reagiert jetzt offenbar auch auf diese Vorwürfe gegen Rammstein. Das berichten zumindest mehrere Medien, unter anderem auch die SZ. Bei mehreren Rammstein-Konzerten in den nächsten Tagen, auch im Münchner Olympiastadion, da soll es keine nullte Reihe, keine Row Zero geben. Das war ja die Reihe, wie wir gerade gehört haben, im Publikum, direkt vor der Bühne, aus der wohl Frauen für eine Aftershow-Party ausgewählt worden sein sollen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, Urlaub steht an. Viele sind schon jetzt unterwegs. Und um euch das Reisen so angenehm wie möglich zu machen, hat Christian Schmidt aus unserem Team das Internet durchforstet. Nicht um euch jetzt Reisedestinationen zu geben, sondern um Travel-Hacks rauszusuchen. Nämlich die, die top sind und die schlecht sind, die lässt er einfach weg. Christian, also, du hast bei TikTok geguckt. Oh, ja. Konntest du da was Gutes rausrecherchieren?
Ja, und mein Mind wurde heute tatsächlich sehr geblowt, weil ich mache hier eben, warte mal kurz, ich mache einmal das Bügeleisen an, ja. Okay, dazu kommen wir gleich.
Bügeleisen dabei.
Muss einmal schön glühen für unseren Hack nachher. Ja. Du merkst ja, dass wir hier ein Bügeleisen anhaben.
Okay.
Ja.
Riecht.
Es gibt Sachen, da wäre ich nie drauf gekommen bei diesen Hacks. Da können wir froh sein, dass es viel reisende TikTokerinnen gibt, wie Demi Bonita zum Beispiel aus den Niederlanden.
Welkom in weer een nieuwe week in mijn leven als stewardess. Deze week ga ik 5 dagen weg en ik ga jullie.
Also Demi ist Flugbegleiterin, ist fast jeden Tag in einem Hotel und sie hat was, das unser Leben verändern wird. Stell dir vor, du bist im Hotel, gehst runter zum Frühstück, willst aber oben dein Handy laden oder deinen Laptop. Was passiert, wenn du deine Schlüsselkarte rausnimmst?
In den meisten Fällen ist der Strom dann weg.
Richtig,
dann,
genau.
Dann aus diesem Kästchen muss man die rausziehen.
Und jetzt kommt die für mich mind-blowing Information. Jede Karte dieser Welt funktioniert in diesem Strom-Anmach-Kästchen. Also da ist nichts kodiert irgendwie drin. Ich dachte, das wäre super Technik. Ne? Aber du drückst die Karte quasi nur rein auf einen Schalter. Das heißt, alles im Kreditkartenformat geht.
Rein?
Führerschein rein, Ausweis. Aber am besten nimmt man ja irgendwas, was man im Urlaub nicht braucht. Also Bonuskarte vom Baumarkt, sowas. Und du hast durchgängig Strom. Also das wird unser Hotelleben verändern.
Riecht das hier ein bisschen nach Käse?
Ja, vielleicht nach gut gealterten Provolone. Dazu später mehr.
Wollen wir im Hotelzimmer bleiben? Was gibt es noch für Möglichkeiten, um das Leben da ein Update zu kriegen?
Es gibt so kleine Sachen mit großer Wirkung. Zum Beispiel lassen sich Hosenbügel aus dem Schrank da ganz wunderbar verwenden. Das sind die mit diesen Clipsern. Ne? Und damit kann man wunderbar den Spalt von dicken Vorhängen da im Hotelzimmer zuklammern. Und voilà, bleibt alles dicht und man hat morgens länger dunkel, kommt kein Licht durch. Oder, das mache ich auch ganz gern, HDMI-Kabel ins Gepäck. habe ich von Jan Böhmermann gelernt.
Man kann iPad anschließen, man kann Laptop anschließen. Wenn man im Urlaub ist, Ferienhaus, hast du ein italienisches Fernsehen, nervt dich, HDMI, zack, läuft auf dem Fernseher im Ferienhaus dein Netflix-Programm.
Hat er auf der internationalen Funkausstellung gesagt. Oder du kannst auch Musikplaylisten hören oder Podcasts. Geht alles, wenn man nur so ein kleines HDMI-Kabel dabei hat, weil den Anschluss haben mittlerweile die allermeisten Glotzen im Hotel oder in der Ferienwohnung. Mache ich mittlerweile sehr gerne.
Ah ja, guck, wenn man das will natürlich. Im Urlaub hat man ja vielleicht wirklich Zeit, um mal eine Serie wegzubingen.
Ja, und mindestens auf dem Flug, ne? Oder bei der Bahnfahrt. Guckst du dabei Filme? Irgendwie auf dem Handy? Machst du das?
Wie meinst du das genau? Also ich meine auf einer Bahnfahrt, hallo?
Ja, vorher runterladen, ne? Wegen Internet, okay. Meinst du jetzt.
Ja. Mhm. Ja, habe ich schon mal gemacht, aber...
Wie hältst du dann dein Handy?
Quer natürlich.
Ja, aber du musst das die ganze Zeit irgendwie halten, ne?
Ja,
oder
natürlich.
Umständlich so auf dem Buchrücken irgendwie machen, damit du gucken kannst. Ich zeig dir einen Trick, habe ich auf einer Seite von der Fluglinie gesehen, ist also approved und erlaubt im Flieger. In einem Video nehmen die Kotztüte, du kannst aber auch einfach ein Blatt Papier nehmen. Also, du brauchst ein Handy mit Handyhülle.
Ja.
Ich klappe das Handy mal einseitig aus der Handyhülle raus.
So ein Spalt entsteht, okay.
Und dann mache ich ein Blatt Papier oder eben die Kotztüte dazwischen, klipp das wieder zusammen.
Dann hast du so einen Halter quasi.
Und
ne?
Dann schau, hält das schon mal auf der Seite.
Oh, gut, sehr gut.
Und dann kannst du die andere Seite beim Tischchen,
oder
beim Tischchen reinmachen. Also dann so umklappen, Tischchen wieder zu und dann ist gut. Klappt natürlich eigentlich nur da, wo es Klapptische gibt. Also nicht bei einem Billigflieger. Mhm. Ryanair hat, glaube ich, gar keine Klapptische mehr. Mhm. Aber in der Bahn klappt es auf jeden Fall. Die haben ja welche.
Es riecht jetzt wirklich heftig. Also es tut mir leid, aber
gehen wir
können
dazu.
Wir mal zum Bügeleisen jetzt kommen.
Kulinarik darf natürlich nicht zu kurz kommen. Wenn man Geld sparen will oder wenn das Hotelbuffet scheiße ist, dann gibt es diesen Low-Budget-Hack. Man kauft sich eine Packung Toast für 50 Cent. Je nach Urlaubsland vielleicht noch einen hübschen Käse. Und dann ist ja fast alles da in einem Hotelzimmer. Ein Bügeleisen zum Beispiel. Irgendwas, was Wärme macht. Ne? Und jetzt wollen wir nicht assi sein und Käsereste ans Bügeleisen kleistern. Also habe ich das Toast in so Backpapier eingepackt.
Aha.
Und dann kann man das Bügeleisen jetzt, wie lange haben wir geredet? 5 Minuten habe ich es drauf gemacht.
Ja, das müsste gut durch sein eigentlich jetzt hier.
Ja, guck mal, es ist braun.
Okay, roasted.
Das ist aber sehr, sehr schön.
Du, Röstaromen sind auch beim Toast eigentlich ganz gut. Lass es dir schmecken, haben wir wieder was gelernt. Das sind tolle Lifehacks, die man im Urlaub machen kann. Mit der Bonuskarte den Stromkreis schließen, mit einem Kleiderbügel länger schlafen, Vorhänge zu oder einfach das Bügeleisen als Toast-Ersatz.
Ja, scheiße, es heißt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es geht ab nach Polen. Es klingt zwar nicht wie 500.000 Menschen, so viele sollen es aber gewesen sein, laut Veranstalter gestern in Warschau, in Polens Hauptstadt, auf der Straße. Es war der 4. Juni und der ist in Polen ein wichtiges Datum. Damals 1989, da fanden an diesem Tag nämlich die ersten teilweise freien Wahlen statt. Triumph der Demokratiebewegung. Und viele sehen die Demokratie in Polen jetzt gefährdet, weil unter anderem die regierende PiS-Partei die Opposition mit einer neuen Kommission schwächen will. Heute an diesem Montag sagt zudem auch noch der Europäische Gerichtshof, die polnische Justizreform von 2019, die verstößt gegen EU-Recht. Viel zu besprechen, also was da gerade in Polen passiert. Und das machen wir mit Dagmar Jajeżniak-Kwast. Sie ist Leiterin des Zentrums für interdisziplinäre Polenstudien an der Universität Frankfurt-Oder. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Jan.
Wie steht's um die Demokratie in Polen? Was sagen Sie?
Ich denke, es steht nicht ganz gut, aber auch nicht schlechter als 2019. Das Problem ist aber, dass wir, wie Sie wissen, in Polen im Oktober Parlamentswahlen haben werden. Und jetzt ist natürlich die heiße Phase und wird alles gemacht, sowohl von der Regierung als auch von der Oppositionsseite, um diese Wahl zu gewinnen und leider auch mit einigen Mitteln, die nicht so demokratisch sind.
Jetzt möchte ja die PiS-Partei vor den Wahlen im Herbst die Opposition schwächen. Das ist zumindest der Vorwurf, indem sie nämlich schaut, wer enge Kontakte zu Russland in den letzten Jahren hatte. Und die Person, Politikerin, Politiker, soll dann gehen. Ist das denn demokratisch Ihrer Meinung nach?
Ich glaube grundsätzlich, sich der Vergangenheit zu nähern und schauen, wie nicht nur in Polen, sondern überhaupt in ganz Europa die Verhältnisse zu Russland waren, wäre nicht schlecht. Aber unter diesen Voraussetzungen der wirklich Wahlkampagne, weil anders kann man das nicht sagen in Polen, finde ich das sehr schlechter Zeitpunkt.
Weil man generell Leute dann mundtot macht oder warum?
Genau, weil man die Leute, die zum Beispiel als Oppositionsführer in die Wahlkampagne gehen würden oder schon gegangen sind, mutort machen kann, beziehungsweise sogar vielleicht verurteilt. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt. Ich würde mir wünschen, dass man das vielleicht nach der Parlamentswahl in Ruhe tatsächlich schaut, so wie das öfter mal auch in der Bundesrepublik der Fall war, Deutschland, dass eine Kommission sich mehreren strittigen Fragen widmet. Und da würde ich sagen, warum nicht auch mit den Parlamentariern? Denn diese Lex Tusk, wie populär genannt wird in Polen, sollte diesmal ohne Abgeordnete des polnischen Parlaments stattfinden.
Wie gespalten ist denn die Bevölkerung in Polen? Was bekommen Sie damit?
Naja, ich bekomme leider sehr gespaltene Gesellschaft in Polen, dass die Grenzen dieser Spaltung gehen oft in den Familien durch. Und das kann man, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Das ist zum Beispiel, wie man sagt, Polen A, Polen B, das heißt große Städte gegen Land, höhere Bildungsschichten gegen vielleicht ungebildete Menschen. So würde ich das nicht sagen. Also diese Spaltung ist tatsächlich manchmal unabhängig von Herkunft und auch von dem Ort, wo gelebt wird. Das ist ein bisschen anders als noch mehrere Jahre bevor, wo tatsächlich diese Spaltung in diesen Grenzen zu sehen war. So gesehen glaube ich, dass es auch Zeichen für die Opposition, dass auch die Opposition öfter mal Fehler macht. Und auch, muss ich leider sagen, auch diese Demonstration am 4. Juni in meinen Begriffen könnte ab und zu ohne diese Brutalität, was die Sprache zum Beispiel betrifft, stattfinden können.
Jetzt kommt heute noch die Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof dazu. Der sagt, die Justizreform in Polen passt nicht zum Europarecht zusammen. Da geht es ja um das Gesetz von 2019, wo die EU gesagt hat, dass die Unabhängigkeit der Richter eingeschränkt wird dadurch in Polen. Welchen Einfluss, glauben Sie, hat diese Entscheidung auf die polnische Regierung?
Ich denke, also erstmal muss ich sagen, dass weder die Opposition noch die polnische Regierung ist wahrscheinlich von dieser Entscheidung von EuGH heute Nachmittag überrascht. Ich kann mir schon vorstellen, dass beide Seiten mit dieser Entscheidung so gerechnet hat. Und ich denke, die Regierung selbst wird jetzt keine Schwäche zeigen wollen vor der Wahl. Deswegen auch diese Entscheidung natürlich in der heißen Phase der Wahlkampagne ist keine günstiger, was den Zeitpunkt betrifft. Natürlich musste sie kommen und das ist wichtig. Also ich kann mir vorstellen, dass die Regierung alles machen wird, um keine Schwäche zu zeigen und vielleicht auch auf Zeit zu spielen.
Sind wir gespannt. Im Herbst sind dann Parlamentswahlen. Wie sich das alles darauf auswählt, werden wir sehen. Wir haben darüber gesprochen mit Dagmar Jajeżniak-Kwast. Sie ist Leiterin des Zentrums für interdisziplinäre Polenstudien an der Universität Frankfurt-Oder. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Euer Kühlschrank quillt vielleicht über und das Gleiche macht der Kleiderschrank auch. Und in der Küche sind viel zu viele Pfannen, es sind 12 Messer da und irgendwie braucht man das alles nicht. Es ist nicht in Benutzung. Weg damit, ausmisten. Allerdings, wem nutzt dieses ganze Ausmisten was? Nur euch selbst? Oder kann man mit einem bescheideren Lebensstil denn wirklich mehr für die Nachhaltigkeit und fürs Klima tun? Das ist eine Frage. Damit hat sich heute Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner beschäftigt. Für uns, er hat mit einer Soziologin aus Berlin gesprochen, die das Thema Ausmisten wissenschaftlich untersucht.
Wenn ihr mal so richtig Asche machen wollt, dann schreibt doch ein Buch übers Ausmisten. Das scheint ein Riesenmarkt zu sein. Ich sage nur, Simplify Your Life. Ausmisten für Dummies oder die KonMari-Methode von Marie Kondo. Wer seine elektrischen Geräte, den Bücherschrank oder die Klamotten auf das wirklich Notwendigste reduzieren will, der hat es mit einem regelrechten Überfluss an Tipps zu tun.
Ich finde, sie sieht im Schulterbereich nicht so schön aus.
Okay, das heißt, sie muss gehen.
Meine Kollegin Susanne hat das mal ausprobiert. Sie hat mit der Aufräumexpertin Denise ihren Kleiderschrank ausgemistet. Und das heißt, sie musste jede einzelne Bluse einmal in die Hand nehmen, am besten sogar anprobieren und schauen, ob sie ihr wirklich Freude schenkt. Oder wie Marie Kondo sagt, does it spark joy?
Wie ist es denn mit dem Sparkle?
Jetzt gerade bereitet sie mir nicht so mega viel Freude. Gott.
Die ganze Kohle, die ich rausgehauen habe. Liebe Bluse, danke dir.
So, auf der einen Seite tut so ein Abschied dann natürlich weh. Naja, mal mehr, mal weniger. Auf der anderen Seite hat das Ausmisten aber auch seinen Grund, meint Viola Muster.
Das sind eben zum einen ganz pragmatische, alltagspraktische Gründe, entweder weil ich den Wohnort wechsle, weil ich umziehe, mich vielleicht auch verkleinere oder mich auch getrennt habe. Das kann aber auch eben schlicht sein, dass ich das Gefühl habe, ich brauche irgendwie Platz für Neues. Ich will mir irgendwie etwas Neues gönnen, einen neuen Schrank, und dann sortiere ich aus. Generell können es eben auch psychische Gründe, psychologische Gründe sein, dass ich das Gefühl habe, das belastet mich. Ich habe einfach zu viel rumliegen. Aber sicherlich können es auch so Gründe sein, ich möchte insgesamt mit weniger leben. Ich finde das verlockend. Auch das können Gründe sein.
Viola Muster ist Soziologin an der TU in Berlin. Sie beschäftigt sich dort mit nachhaltigem Konsum und sie hat eine Studie zum Thema Ausmisten gemacht. Sie wollte wissen, was passiert eigentlich danach, also wenn wir ausgemistet haben.
Inwieweit kann sozusagen ein kurzfristiges Aussortieren von Dingen dazu führen, dass ich langfristig weniger, wir sagen, suffizient konsumiere?
Dafür hat sie ihre Testpersonen zunächst gebeten, ihren Besitz zu schätzen. Und zwar in 4 verschiedenen Bereichen. Nummer 1, der Kleiderschrank. Wie viele Klamotten liegen da drin? 2. die Küche. Wie viele Töpfe, Teller, Tassen und so weiter besitze ich? 3. Lese- und Schreibwaren. Wie viele Bücher, Stifte und Aktenordner stehen bei mir im Regal? Und 4. wie viele elektronischen Geräte liegen bei mir zu Hause rum? Und dann sollten die Leute ganz gezielt aussortieren. Das heißt, Dinge wegschmeißen, spenden oder verkaufen. Und zum Schluss, nach einer längeren Zeit, sollten Sie einschätzen, was hat das Ausmisten im Endeffekt gebracht?
Und da sagt ein größerer Anteil der Befragten, über die Zeit hinweg hat sich der Platz wieder gefüllt. Und das gilt für den Kleiderschrank eben genau auch wie für andere Schränke oder Regale. Über die Zeit hinweg haben sich da wieder ganz viele Dinge angesammelt.
So richtig zum Dauerminimalisten hat sich also offensichtlich nur eine Minderheit entwickelt. Für mehr Nachhaltigkeit im Konsumverhalten sorgen die vielen Ausmistratgeber also offensichtlich nicht. Oder wenigstens nicht alle. Im Moment ist Viola Muster noch mit der Auswertung ihrer Daten beschäftigt. Ein Zwischenergebnis hat sie jetzt aber schon gefunden. Denn die Frage, wie erfolgreich das Ausmisten dazu führt, dass ein Mensch danach auch weniger Dinge zum Leben braucht, das hängt sehr stark davon ab, wie viel und wie genau er oder sie sich davor mit dem Sinn und Zweck des eigenen Besitzes beschäftigt hat. Sie hat nämlich beobachtet,
dass Personen, die sich sehr intensiv mit dem Reflektieren ihres eigenen Besitzes auseinandergesetzt haben, die beispielsweise gezählt haben, die dokumentiert haben, die sich mit der Frage beschäftigt haben, was ist eigentlich mein Ding? Also was mag ich besonders gerne? Warum mag ich die Dinge besonders gerne? Dass diese Personen tatsächlich im Zeitverlauf zumindest unseres Projektes dann weniger neu angeschafft haben.
Also, wer wirklich das Ziel hat, nicht nur ein bisschen Platz zu schaffen, sondern tatsächlich nachhaltiger zu leben, der oder die sollte nicht nur Marie Kondo lesen, sondern, ganz großes Wort, die Sinnfrage stellen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und das hier ist natürlich... Das ist natürlich ein Schmetterling.
Das ist ein Schmetterling, genau.
Ja, da war ein Schmetterling auch wieder.
Eindeutig zu
Das
hören.
Ist doch hier Fauna und Flora, Christian, da weiß ist natürlich. Es. Ja,
ja.
Ich sehe Dinge, die du vielleicht nicht siehst. Siehst in der Natur, aber egal. Wir sind am Baggersee. Das ist ja das Gebiet, wo eine Menge los ist, auch jetzt schon. Und Biologen warnen, da sind Tiere da, die vielleicht da gar nicht hingehören. Mit welchen Kreaturen haben wir es denn da zu tun?
Mit kleinen süßen Schildkröten. Ich weiß gar nicht, was für Geräusche die machen. Aber der Name, so, ne? Da war eine Schildkröte. Also der Name ist ganz niedlich. Das sind Schmuckschildkröten. Aber die kommen nicht von hier. Die kommen aus Nordamerika. Und da haben wir schon ein Problem. Die kommen aus einem völlig anderen Ökosystem. Und niemand weiß so richtig, was das für die Natur hier bedeutet. In Deutschland leben nämlich eher so europäische Sumpfschildkröten.
Okay, weiß man, woher dieser Besuch kommt?
Das haben Biologinnen und Biologen untersucht. Am Flückiger See zum Beispiel in Freiburg, da sind Leute von der Uni dran, wie Benno Tietz. Der hat eine Vermutung.
Eigentlich werden die als Haustiere gehalten, in Teichen, in Terrarien, werden dann aber von ihren Besitzern leider vermehrt ausgesetzt, wenn sie eben keine Lust mehr haben, sich weiter drum zu kümmern.
Und das ist nicht nur ein Problem in Freiburg. Im Altrhein bei Kehl und in der Mosel bei Trier zum Beispiel, da gibt es auch noch größere Populationen.
Wobei Baden-Württemberg, da hat man ja gerne auch mal Probleme am Baggerseen mit unterschiedlichen Viechern. Was kann denn eigentlich problematisch werden? Ist doch eigentlich schön, wenn dort die Schildkröte ist.
Ja, so eine ausgesetzte Schildkröte aus dem fremden Ökosystem gilt halt als invasive Art. Ne? Die Biologinnen und Biologen schauen jetzt, wie die fremden Tiere über den Winter kommen, ob sie das überhaupt schaffen, ob sie sich vermehren können. Und dann kann es natürlich sein, dass sie das Ökosystem hier verändern und anderen Tieren und Pflanzen schaden. Meinetwegen die aufessen. Und das Blöde ist, man kann das vorher nicht so richtig wissen, sagt Biologe Tietz. Das ist alles Spurensuche.
Weitere Schwerpunkte wären natürlich herauszufinden, was fressen denn die Schildkröten überhaupt hier bei uns, wovon ernähren sie sich. Wir haben natürlich eine theoretische Datengrundlage aus den heimischen Verbreitungsgebieten und können vielleicht anhand dessen ein bisschen ableiten. Aber so ganz genau wissen tut man es nicht. Es gibt de facto keine Daten. Also es gibt auf jeden Fall noch jede Menge Forschungsbedarf.
Bis dahin würde ich mal sagen, Faustregel, bitte keine exotischen Tierarten einfach so aussetzen, das gibt nur Stress.
Absolut, aber klingt schön, nordamerikanische Schmuckschildkröte, die sich da an deutschen Gewässern breit macht, vermutlich ausgesetzt von den Besitzerinnen und Besitzer. Und man muss auch sagen, es ist nicht Sammy, ne? Es ist kein Krokodil, der irgendwie an Baggerseen, ich meine, so eine Schildkröte knabbert vielleicht dann eher nur ein bisschen.
Deutschlandfunk Nova, Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.